Heute zu Gast im Podcast ist Mario, Co-Founder von Chaincentive.
Wir müssen es in diese Demos reinbringen und die User müssen, also nach diesen Workshops, müssen sagen, dass sie das mitmachen wollen. Und diese ganze Geschichte mit den Usern ist dann natürlich was ganz anderes, weil da müssen wir denen erzählen, was für die da drin ist. Warum sollen wir das machen? Weil die interessiert es eigentlich gar nicht, was die Organisationsziele sind, sondern die interessiert es, warum machen wir das? Was ist der Mehrwert für uns? Warum sollen wir das machen? Da ist dieser Gamification-Ansatz sehr wichtig.
Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute dreht sich alles rund um das Thema Gamification. Und viele, die mich bereits kennen oder den Podcast anhören, wissen, dass es mein absolutes Lieblingsthema ist. Und hier wählt Chaincentive wirklich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, denn Chaincentive gewährt dem User die Möglichkeit, an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl zu spenden. Dahinter steckt natürlich noch viel, viel mehr. Das erzählt Mario im Podcast. Worüber reden wir noch? Wir reden unter anderem darüber, wie viele Kunden Chaincentive bereits hat. Denn ich kann versprechen, wenn man Gamification mit Blockchain mischt, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Modell, was an einen sehr langen Sales-Cycle gebunden ist. Und hier erzählt Mario wirklich aus der Praxis, wie sie es geschafft haben, an gute Kunden zu kommen, wie der Sales-Cycle aussah und wie viele sie dafür ansprechen mussten, wie viele Organisationen sie ansprechen mussten und so weiter und so fort. Darüber hinaus sprechen wir natürlich auch noch gepaart an das ganze Thema Sales über das Thema Onboarding, das heißt also, wie werden Nutzer am Ende des Tages wirklich zu aktiven Nutzern und wie wurde das Produkt langfristig über verschiedene Testings optimiert, denn da gibt es auch ein interessantes Beispiel zu, denn Mario von Chaincentive bringt dort ein Beispiel mit, wo er erklärt, was er aus dem ersten Fail gelernt hat und was sie in Zukunft damit verbessern wollen. Jetzt aber genug geredet, ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß mit der Folge und würde sagen, let's go! Herzlich willkommen im Podcast, Mario, freut mich, dass du da bist.
Hi Pascal, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf ein sehr nettes Gespräch heute mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin zwar ein bisschen angeschlagen, ich hoffe, man hört das nicht so krass, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass wir dieses Gespräch hier aufnehmen und dass ich dich zur nächsten Episode begrüßen darf. Du hast ein ganz spezielles Thema, ich würde schon sagen, mitgebracht, ein bisschen out of the box. Erzähl doch mal ein bisschen zu Chaincentive, was macht ihr?
Ja, sehr gerne. Also Chaincentive ist ein Startup aus Würzburg. Das wurde letztes Jahr Februar gegründet. Es besteht aus einem Team von Developer und Verhaltenswissenschaftler. Und wir wollen in Organisationen das Verhalten der Mitarbeiter positiv beeinflussen und das Ganze mit einem Gamification-Ansatz bestücken. Und die Idee ist, dass man die Mitarbeiter dass man die Partizipation der Mitarbeiter im Unternehmen erhöht und dass die Mitarbeiter auch davon was haben. Und ich werde halt auch erzählen während des Podcasts, wie wir das alles umsetzen.
Ja, super spannend. Ich liebe Gamification. Du weißt das schon, viele Zuhörer wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich noch nicht alle. Und ich finde das, was ihr macht, unglaublich interessant. Ist ja auch was sehr Außergewöhnliches, denn ihr macht das basierend auf einer Blockchain. Ich glaube, es ist Ethereum, richtig?
Ja, genau.
Genau, kannst du gleich gerne noch was zu erzählen. Jetzt vielleicht erstmal die Frage, da es so außergewöhnlich ist, wie kommt man denn überhaupt dazu, etwas in diese Richtung zu machen und spielt auch noch mit dem Gedanken, nicht nur zu sagen, okay, wir machen was Richtung Blockchain, sondern wir machen was Richtung Blockchain in Verbund von Gamification mit Mitarbeitern. Also wahrscheinlich würde man sagen, sind da irgendwie Drogen im Spiel gewesen, wie man auf diese Ideen kommt, aber ich sag jetzt mal einfach mal nein. Mich würde interessieren, wie seid ihr drauf gekommen?
Also das Ganze hat eigentlich vor mehr als ein Jahr gestartet, während meines MBAs an der TU München. Mhm. Und wir haben in unserem Team, also einer der Co-Founder ist ja Professor Fischer von Regensburg, der ist einer der führenden Verhaltenswissenschaftler Deutschlands, besonders im Bereich Organisationspsychologie. Und der hat einen Vortrag in dem MBA-Modul über Verhaltenswissenschaften gehalten, über Biases, die Menschen haben und so weiter, allgemein, sehr allgemein. Und ich fand das Ganze sehr, sehr interessant. Ich war eigentlich, ich bin ein Techie, mein ganzes Leben war eigentlich immer in der Technologie, das ich verbracht hatte. Und da bin ich nach der Vorlesung zu ihm einfach direkt gegangen und da hatte ich ihn einfach gefragt, kann man das Ganze, was er jetzt hier erzählt hatte mit dem Biases, wie man das alles lösen kann, durch Technologie irgendwie ergänzen? Und Professor Fischer kam dann gleich, ja, natürlich, das ist ein Thema, woran ich arbeite und so weiter. Und da hat dann irgendwie mehr in die Richtung von AI angesprochen, dass er da irgendwie Gruppen hat, wo das alles angeschaut wird und so weiter. Und da habe ich ihm gesagt, ja, schön und gut, aber ich bin eher ein Blockchain-Experte. Ich bin im Blockchain-Bereich und er sagt, ah, das ist noch besser. Ich bin auch ein großer Blockchain-Fan und lass uns einfach in Kontakt bleiben. Und nach dem MBA, irgendwie ein paar Monate später, sind wir wieder dann in Kontakt geraten und der hat mir dann erzählt, welche Probleme er selber hat. Also der geht in Unternehmen rein, der hält Vorträge über, also was soll, also wie soll das Verhalten aussehen, was sind die Biases, wie kann man das ändern und so weiter. Und er hat dann erzählt, er macht es immer wieder und am Ende kommt irgendwie nur 10% an. Das meiste wird einfach nicht umgesetzt. Die Menschen haben einfach diese Schwierigkeit, Veränderung zu akzeptieren. Und da haben wir gesagt, okay, ich hätte mal eine Idee, lass uns doch das mal mit der Technologie machen und lass mal das doch irgendwie etwas größer gestalten, also außerhalb der Organisation. Und da haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir die Mitarbeiter durch die Blockchain-Technologie positiv incentivisieren. Und warum die Blockchain-Technologie? Es gibt mehrere Gründe. Der eine Grund ist, man kann es auch durch andere Technologien theoretisch auch machen, aber man hat Probleme mit der Privatsphäre automatisch, wenn man da reingeht. Und das geht auch in die Richtung der Wertigkeit, die wir da umsetzen wollen. Und wir haben dann gesagt, okay, was, wenn wir jetzt irgendwie eine soziale Dynamik im Unternehmen erstellen, wo die Mitarbeiter irgendwie das Interesse haben, sich konstruktiv da in diese Richtung zu verhalten und das Unternehmen dadurch profitiert. Und wir haben dann geschaut, wie kann man das machen und da kam eigentlich dann Gamification als der beste Ansatz. Da gibt es sehr viel aus der Verhaltenswissenschaft, wie gut sich das alles auf die Mitarbeiter auslöst, wie gut kann man das alles vorantreiben. Es gibt ja auch teilweise eine Revolution aus, ich hätte mal gesagt, in den letzten 15 Jahren größtenteils aus Silicon Valley, wo die dieses ganze Gamification-Element bis ins Extreme getrieben hatten. Und wir haben halt gesehen, okay, das, was die gemacht hatten, war vielleicht nur jetzt der zweite Schritt und jetzt gibt es vielleicht den dritten Schritt, den wir vielleicht jetzt starten könnten. Und das ist, wenn wir das jetzt mit der Blockchain ergänzen und diesen Elementen, die man da nutzt in der Gamification-Welt, wirklich eine Wertigkeit gibt, dass die wirklich eine Bedeutung haben, dass es nicht irgendwie... Man sammelt irgendwelche Punkte, diese Punkte sind nach einer Zeit wertlos, weil zu viel Inflation da ist oder weil irgendwie das Unternehmen die Regeln ändert und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, machen wir das jetzt mit der Blockchain, dadurch garantieren wir diese Wertigkeit, wir lösen das Problem mit der Privatsphäre und wir versuchen das durch diese deflationären Effekte zu optimieren, dass die Mitarbeiter selber was entwickeln können und wir, das was für uns eigentlich das Wichtigste war, eine Dynamik in das Ganze reinbringen, weil in dieser Hinsicht, dass wir immer irgendwie Belohnungen geben, da gibt es auch Theorien, dass das nach einer Zeit nicht mehr funktioniert. Das wird irgendwie langweilig und wir wollten es halt sehr, sehr dynamisch gestalten. Mit der Blockchain-Technologie kann man das halt in diese Richtung lösen, dass man diese Werte am Anfang in einer großen Zahl verteilt und dann danach wird es immer schwieriger und dadurch muss der Mitarbeiter größere Hürden erreicht, also wie ein Spiel, also befindet sich wie ein Spiel. Also der muss irgendwie Hürden irgendwie schaffen, damit er noch mehr von diesem Wert bekommt und dann auf einmal hat er einen sozialen Status innerhalb der Organisation und dieser soziale Status gibt dann neue Möglichkeiten und dann geht man halt außerhalb der Organisation und dadurch entsteht, da gibt es dann ein ganzes Ökosystem, wo man dann an sich selber eine Community baut, die eine ähnliche Zielsetzung an sich selber hat. In einer großen Sicht, wie ich das jetzt erklärt habe. Ich hoffe, es kam rüber.
Doch, auf jeden Fall. Ich finde es unglaublich spannend, denn ich denke, dass Blockchain im Verbund mit Gamification und Gamification kommt ja eigentlich von Gaming, sagt ja das Wort auch schon längst aus, unglaubliches Potenzial hat, wenn man sich alleine anschaut, dass normalerweise im Gaming die Sachen, die man irgendwie in irgendeiner Art und Weise erspielt, erwirbt, eigentlich an Wert verlieren. Und ich glaube, dass Blockchain dort unglaublich viel Potenzial liefert, in Verbund zum Beispiel mit NFTs, indem man zum Beispiel hergeht und sagt, dass man dem, was man jetzt da irgendwie im Spiel erreicht hat, ob das jetzt eine Trophäe ist, keine Ahnung, ein Skin ist oder was auch immer es am Ende des Tages ist, einen Wert gibt und dem Nutzer es irgendwie ermöglicht, es irgendwie vielleicht wieder einzutauschen und diesen Wert beständig zu machen und das nicht vorher so zu machen, so du hast jetzt Punkte, die kannst du einlösen, dann hast du die Punkte weg und das, was du eigentlich eingelöst hast, hast dann irgendwie keinen Wert mehr nach der Zeit, weil du es gegen etwas einlöst, was nicht eintauschbar mehr ist, so, ne? Deswegen finde ich das unglaublich spannend. Ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Konstrukt, was ihr dort aufgebaut habt. Und die erste Frage, die mir dazu natürlich in den Kopf kommt, ist, es ist sehr individuell. Das heißt also, auch von den Communities her, ist es sehr individuell. Heißt es also, für den Endnutzer am Ende des Tages, seid ihr eine Enterprise-Software, die eine White-Label zur Verfügung stellt für Unternehmen? Oder wollt und wie verbindet ihr am Ende des Tages alle Communities in deiner großen Sicht miteinander?
Ja, also es fängt aus einer White-Label-Lösung an. Also es bedeutet, wenn wir es zum Beispiel jetzt in ein Unternehmen rein integrieren, da gibt es immer einen unternehmensspezifischen Coin. Zum Beispiel ZF hätte ein ZF-Coin, ein BMW hätte ein BMW-Coin. Das bedeutet, es ist im Unternehmen drin. Du hast recht, es ist zum Teil individual, aber unsere Lösung ist ja so modular aufgebaut. Das bedeutet, ungefähr 70% der Lösung bleibt ja gleich und die letzten 30% bauen wir dann mit dem Kunden zusammen auf, weil jedes Unternehmen hat unterschiedliche Belange, unterschiedliche Themen, die sie sich beschäftigen wollen. Und da gibt es dann immer diesen Unternehmenscoin. Wir bauen die ganze Dynamik, wir helfen ihnen, das ganze Spiel aufzusetzen, die ganze Reward zu definieren. Und dadurch, von dieser Seite ist es ein Enterprise, eine Enterprise-Solution. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist aber, wenn wir jetzt viele Unternehmen haben, die sowas machen, das bedeutet, die sind kleine, geschlossene Systeme an sich selber, die sowas betreiben. Und wir bauen dann ein übergreifendes System auf einer Public Blockchain. Da sind halt, deswegen nutzen wir halt, also das ist technologisch gesehen mit Public und Private Blockchain in Kombination, dass wir da, dann haben wir ein übergreifendes System, wo wir dann sagen, okay, wir werden jetzt einen nächsten Schritt wagen und die Unternehmen können miteinander zusammenarbeiten, miteinander gemeinsam gewisse Ziele erreichen, also zum Beispiel konstruktives Verhalten in eine Richtung, wo man zwei Unternehmen findet, die ähnliche Ziele verfolgen und dadurch kann man ähnliche Rewards bauen, wie zum Beispiel
also Klimaschutz als Beispiel.
Klimaschutz, Wohltätigkeitsorganisation und so weiter. Man hilft aus und so weiter. Und dann baut man auch übergreifende Rewards und das, was du gerade erwähnt hast, dieses Stichwort NFTs, das ist eines der Hauptelemente bei uns, weil dann, wenn diese NFTs gibt, die übergreifend von Organisationen da vorhanden sind, dann können die das aus unterschiedlichen Unternehmen irgendwie erwirtschaften, erarbeiten. Das bedeutet, es wird nicht geschenkt, es wird nicht gekauft, sondern man muss sich das erarbeiten. Und was kann man dann mit diesen NFTs umsetzen? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, NFT kann, dahinter gibt es einen Code, es gibt ein Statussymbol, also das, was wir heute kennen. Und das zweite, wofür das wir auch nutzen, ist, wir nehmen das und bauen dann Communities von Leuten, die das erreicht hatten. Also du musst jetzt, stell dir vor, da sind jetzt 1.000 Leute und aus diesen 1.000 Leute gibt es nur 100 Leute, die das erreicht hatten. Und wie finden wir diese Leute, die das erreicht hatten? Durch diesen NFT. Und das bedeutet, es gibt dann spezielle Foren oder spezielle Bereiche, wo man mit diesen NFT als Schlüssel reinkommen kann. Und dadurch baut man dann eine weitere Community auf. Also bedeutet, die können sich trennen, die können sich austauschen und so weiter. Und für uns an sich selber ist es dann ein weiterer Layer, wo wir zusätzlich Monetisierung schaffen können und so weiter, Engagement. Und es geht halt in die Richtung. Das bedeutet, wir fangen in der Organisation an, ein geschlossenes System, und dann außerhalb der Organisation gehen wir da raus und bauen ein offenes System, wo man dann kleinere Communities zusammenbringt von Leuten, die ähnlich denken oder ähnliche Sachen erreicht hatten, entsprechend dem, wie man das System aufbaut.
Ja, das hat es, glaube ich, sehr verständlich gemacht, wie du das jetzt gerade erklärt hast. Das ist schon mal sehr gut. Schnelle Frage hinterher, bei wem habt ihr das schon gemacht? Also kannst du mal vielleicht so ein bisschen erzählen, vielleicht auch aus einer Kundenperspektive. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt konkret schon jemanden nennen kannst mit Namen, aber bei wie vielen habt ihr das schon als White-Label-Lösung so angewendet und so intensiviert, sodass das schon funktioniert?
Ja, also da wir in unserem Team zwei, also einen Professor haben und noch einen zweiten, der Vorlesungen hält, haben wir das an der TU München gehalten. Und da läuft es. Und wir haben es auch in kleineren Organisationen getestet. Also kleine Organisationen, wirklich sehr kleine Organisationen. Das sind auch Non-Profit-Organisationen. Und wir haben jetzt einen Kunden, einen größeren Kunden im Energiebereich, wo wir das testen wollen. Also ich kann diesen Namen nicht nennen, weil, also geheim hat man solche Geschichten, wo das dann kommen wird. Und mit der Zeit, also es zeigt sich, also unsere Kunden kommen hauptsächlich durch die persönlichen Netzwerke aktuell noch immer, weil wir relativ jung sind und in diesem Bildungsbereich sind wir relativ stark. Also bedeutet, wir kommen immer mehr und mehr mit unterschiedlichen Einrichtungen, die sich mit Schulen, also Bildung verbinden, und wir kommen jetzt langsam in Unternehmensbereiche rein, wo wir dann auch reinkommen können. Also man kann auf unsere Webseite schauen, man sieht halt das Team, und durch die Connections von dem Team kommen wir, kann man halt rausfinden, von welchem Unternehmen wir da reden. Und das dritte Thema ist halt, wo wir auch rein wollen, ist der Sportbereich, weil der Sportbereich wegen seiner Spezifigkeit sehr gut in diese Lösung reinpasst. Also das bedeutet eine sehr große Fan-Community, es gibt einen Verein und der Verein möchte sehr viel Engagement schaffen und so weiter. Und unsere Lösung passt perfekt in diesen Bereich rein. Und hinzu kommt noch, dass wir Connections in diesem Bereich haben. Und ich kann jetzt nichts erwähnen, aber wer weiß, vielleicht in ein paar Monaten wird man Chaincentive in einen der Bundesligas sehen. Hoffentlich. Also
das ist noch nichts. Das würde uns freuen. Ja. Das würde uns freuen. Aber du hast das schon ein bisschen genannt. Also egal, auch wenn es kleine Organisationen sind, das ist ja nicht, ist ja egal am Ende des Tages. Spannend, und deshalb machen wir diesen Podcast, ist zu erfahren, wie sehen denn eure Growth Hacking Prozesse hinten aus und vorne, so dass ihr überhaupt an diese Anzahl an Leute kommen konntet. Vielleicht kannst du mal roundabout eine Zahl nennen, wo ihr euch unbedingt ungefähr befindet an Kunden, an denen ihr das schon getestet habt. Und dann lasst uns gerne darüber reden, wie es denn in dem Jahr dazu gekommen ist. Also was ihr konkret dafür gemacht habt, um an diese Leute zu kommen.
Ja, klar. Also es ist auf jeden Fall unter 10. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich kann jetzt nicht dir erzählen, dass wir eine große Kundenanzahl haben. Die ganzen Kunden, die wir jetzt erreicht hatten, sind wirklich durch das persönliche Netzwerk entstanden. Und das Ganze ist auf Basis von denen entstanden, dass der Kontakt kam her. Wir haben unsere Lösung vorgestellt und wir haben dann mit einer Führungskraft gesprochen, was wir eigentlich anbieten können, welche Probleme können wir lösen. Und dann haben wir versucht zu verstehen, wo kann man das bei ihm einsetzen. Und dann haben wir es in die Richtung optimiert an sich selber. Es sind halt sehr unterschiedliche Sachen. Also es gibt, ein Thema ist zum Beispiel Influencer. Das eine Thema ist halt auf einmal eine Non-Profit-Organisation, die sich mit Pflege beschäftigt. Dann gibt es Bildungseinrichtungen wie die TU München und dann auch weitere, Landshut und so weiter. Und hoffentlich jetzt auch sehr bald FK Würzburg. Genau, und das Thema war immer so, wir haben absichtlich immer, als wir gestartet hatten, gesagt, bitte nicht gleich irgendwie mit 200 Leuten oder 300 Leuten starten, sondern start mal mit 20 Leuten, mit 30 Leuten, weil wir müssen die Dynamik innerhalb dieser Gruppe verstehen. Wir müssen mit diesen Leuten reden. Es geht ja auch das ganze Konzept von Gamification, diese verhaltenswissenschaftliche Komponente. Wir müssen halt wirklich das auch so optimieren, dass es zusammenfasst. Also wir haben sehr viel Wissen aus der Theorie, das wir mitbringen. Und das muss jetzt aber in die Praxis reinkommen. Wir müssen halt verstehen, was kommt an, was kommt nicht an. Und für uns ist es auch teilweise ein Lernprozess. Und bis jetzt waren es kleinere Teams. Und jetzt gibt es ein Projekt, wo das dann auch richtig groß werden könnte. Also im Best Case irgendwie 1000 Leute. Aber das, bis dahin gibt es noch Arbeit. Also da geht es ja auch genau auf die gleiche Weise. 20, 30 Leute testen, schauen, was da passiert, bisschen optimieren auf die Unternehmenskultur und dann ausweiten auf einen speziellen Use Case und dann weitere Use Cases suchen, dass dann man die ganze Organisation an sich selber fasst. Das war eigentlich unser Growth-Hacking-Prozess, hätte ich mal gesagt. Wir kommen aber jetzt, also ich hätte mal gesagt, wir haben noch wir können noch eine Zeit durch das persönliche Netzwerk das Ganze decken. Ja. Und dann kommen wir in die Phase, dass wir dann wirklich nach außen Kunden suchen müssen. Und da haben wir jetzt auch Gedanken gemacht, wie wir das angehen wollen. Und der Vorteil von uns im Unternehmen ist halt, dass wir ein relativ starkes Team haben, das sehr gut vernetzt ist in unterschiedlichen Industrien. Und durch die wollen wir halt an diese ganzen, ich nenne die mal Gatekeeper kommen, wo man dann die Chance hat, mit den Organisationen zu sprechen, dass man da irgendwo reinkommt und so weiter. Aber das wird dann wahrscheinlich eher im nächsten Jahr erfolgen als in diesem Jahr.
Ja, aber auch erst an 10 Kunden muss man, unter 10 Kunden muss man kommen.
Ja, unter 10 Kunden, ja.
Denn man sagt ja am Anfang auch immer, dass das eigentlich so das Schwerste ist. Deswegen lass uns das gerne ein bisschen beleuchten. Auch wenn du sagst, dass das persönliche Netzwerk in Anführungsstrichen war, ist das ja nicht der komplette Prozess gewesen. Also es kann ja, selbst wenn dir dein persönlicher Netzwerkpartner eine Empfehlung ausspricht, heißt das noch lange nicht, dass du den als Kunden gewinnst.
Nein, nein.
Und auch lange nicht, dass der euren ganzen Prozess durchläuft. Denn vielleicht erzählst du gleich mal, wie sieht so ein Prozess aus? Denn ich bin mir ziemlich sicher, es wird so eine Art Demo-Call geben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass eure Lösung nicht for free ist und auch ein bisschen Geld kostet und vielleicht auch nicht wenig Geld kostet, weil es eine White Label ist, was auch normal ist. Also, weil lass uns diesen Prozess gerne ein bisschen beleuchten.
Ja,
also. Beispiel, vielleicht kannst du ein Beispiel nennen von einem eurer ersten Kunden.
Ja,
vom Erstkontakt hin bis was ist eigentlich genau passiert?
Also ich kann mal das erste Projekt nennen und das war, das muss ich gleich erzählen, also es war kein Erfolg gewesen. Aber wir haben sehr viel aus dem gelernt. Also das Ganze geht eigentlich immer so, da entsteht der Kontakt, man redet mit einer Person dort, die erklärt uns grob, worum es geht. Und dann geht es in die Richtung, dass man Workshops mit denen betreibt. Das dauert normalerweise ein Tag grob. Und wir haben auch Leute, die sehr gut in diesem Bereich sind. Also das ist auch sehr stark von dieser verhaltenswissenschaftlichen Seite, Change Management und so weiter. Und man redet dann mit den Leuten. Man identifiziert die Probleme. Also das bedeutet, die sind irgendwie so ein kleines Team, das das auch später nutzen soll. Mit denen redet man das, erarbeitet man da was. Und dann geht's los. Und dann komme ich da rein. Ich stelle dann die ganze Lösung vor. Das dauert eine Zeit. Und dann geht's das Onboarding. Die User kommen da rein. Die User haben immer irgendwie ein Problem, da gleich ranzuspringen. Und das bedeutet, wir müssen sie dann am Anfang aktivieren. Das bedeutet, moderieren, macht damit, immer wieder erinnern, dass es funktioniert, dass da vorankommt. Und dann müssen wir halt schauen, was von den Ganzen funktioniert. Das dauert halt seine Zeit. Und bei dem ersten Unternehmen war das ja so gewesen, es gab den ersten Kontakt, es wurde dieser Workshop gemacht, der Workshop war sehr erfolgreich und dann hatte das Onboarding gestartet. Und Onboarding ging los und auf einmal kamen die Probleme hoch. Also deren internes IT-System mit Sicherheitsfeatures und so weiter, die haben uns auf einmal Probleme gemacht, deren Firewall. Und dann gab's da, dann muss man halt mit dem IT-Manager sprechen und so weiter, wie wir das lösen wollen und so weiter. Und dann kam das zweite Thema. Auf einmal gibt's Privacy, also Privatsphäre, GDPR, also Unternehmen, also Betriebsräte sind sehr, sehr, sehr empfindlich auf dieses Thema. Muss man mit denen reden. Unsere Lösung war am Anfang auch, also wir hatten schon erwartet, dass das kommen wird, war sehr, sehr auf Privacy entwickelt worden. Und da kamen wir rein und wir dachten, okay, das mit Privacy werden wir schon irgendwie schaffen, das macht uns kein Problem, kommen wir rein. Und dann ging das Onboarding und dann war das für die ganzen User zu kompliziert. Was hat man da jetzt auch nicht ganz gesehen? Also die Gruppe, die wir angesprochen hatten, waren eher ältere Leute gewesen und wir kommen in eine ganz neue Technologie rein. Und es hat dann Zeit gebraucht, bis sie da reingekommen sind. Und es war was ganz anderes als das, was die, also wir hatten wirklich teilweise angefangen, also wirklich Blockchain-Technologie da einzusetzen. Und es war zu kompliziert für die. Also die konnten das nicht verstehen. Das war nicht logisch für die, was wir da machen und so weiter und so weiter. Und das Onboarding hatte wirklich gedauert, bis wir das erreicht hatten. Nachdem wir es erreicht hatten, wir haben dann mit der Moderation gestartet und es ging los. Aber es kamen immer wieder Probleme hoch. Also irgendwie die Nutzung war jetzt nicht perfekt. Irgendwie kam das nicht so richtig an. Und dann haben wir versucht zu verstehen, warum das ist das so. Und die Leute haben gesagt, ja, es ist so kompliziert. Also ja, warum weiß ich jetzt nicht, wer die zweite Person ist? Also warum muss alles irgendwie privat sein? Und so weiter und so weiter. Und da kamen halt unendlich viele Fragen hoch. Und wir haben dann gesagt, also wir sind aber jetzt in einer Situation, wir müssen halt irgendwie zwischen User Experience und Privacy unterscheiden. Und wir haben es halt in dieser Vorfeldphase sehr stark auf Privacy gesetzt. Also es war wirklich bei uns, Privacy war das Feature Nummer 1, User Experience 2. Und da haben wir halt gelernt, okay, das funktioniert nicht. Und nach ein paar Monaten, also das ganze Projekt hat irgendwie 5-6 Monate gedauert. Und dann haben wir es einfach eingebrochen, weil die aus Unternehmen, die waren frustriert mit der ganzen Geschichte. Es war für die zu kompliziert. Die kamen irgendwie nach einer Zeit rein, aber die hatten wirklich nicht den Mehrwert gesehen. Es gab da mehrere Themen. Also das zweite Thema war ja auch, wir hatten angefangen als eine Mobile-App-Lösung. Und auf einmal kam, also das hat man gar nicht so wirklich gedacht, also in Hindsight ist es eigentlich logisch, im Unternehmen hat nicht jeder ein Diensthandy. Und die Leute wollen das nicht auf private Handy installieren. Die wollen ganz klare Trennung zwischen deren privaten Leben und der Arbeit, obwohl das eigentlich eher als Spiel gedacht ist. Und da haben wir schon in dieser Phase ein paar Leute verloren. Und da haben wir gesagt, okay, das funktioniert nicht. Und die haben auch gesagt, okay, sorry, aber das geht nicht. Also wir machen mal jetzt hier Stopp. Und wir haben dann da einen Stopp gemacht. Wir haben dann die Daten genommen, gesammelt. Also es ist halt sehr gut fürs Auswerten, dass wir mal schauen, was da alles gelaufen ist. Das war rein von der Technologie her. Es gab auch von der verhaltenswissenschaftlichen Seite, wir hatten da auch die Module gebaut, also was wollen wir incentivisieren, wie hat das ausgesehen und so weiter. Da hatten wir auch gesehen, dass es nicht optimal war, dass man das deutlich verbessern kann. Das Ganze hat sich nicht wie ein Spiel angefühlt. Es war so ein klassisches Punktesystem. Man macht irgendwas, man bekommt Token und so weiter. Und es war nicht alles automatisiert, es gab sehr viel mit Hand und die Start-Incentives, die wir da gesetzt hatten, waren aus meiner Sicht, und das haben wir auch später beleuchtet, waren nicht die richtigen gewesen. Wir hätten vielleicht die Incentives in andere Richtungen lenken können, wo man vielleicht die Leute mehr greifen konnten, dass sie das in die Richtung nutzen. Und dann haben wir es zusammengetan und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt da gewisse Sachen ändern. Und wir sind dann ganz klar, die erste Lesson Learned war irgendwie, wir müssen unbedingt auf die Web-App gehen, weil dadurch kommen wir da rein. Wir müssen das ganze Gamification-Element grundsätzlich umändern. Und wir müssen halt schauen, dass wir nicht Privacy als Nummer 1 setzen, sondern User Experience muss Nummer 1 sein. Und Privacy müssen wir rausfinden, wo ist die Grenze, wo das Unternehmen sagt, das reicht uns aus. Also wir kommen da rein. Und das bedeutet dann natürlich mehr Gespräche mit den jeweiligen IT-Security-Manager und so weiter. Und da haben wir jetzt eine Lösung entwickelt, da kamen wir rein, also das war jetzt das Letztere, was wir da gemacht hatten, also in den letzten paar Monaten. Und da kam unsere Lösung rein, wir haben es dann getestet, technologisch gesehen hat es prima funktioniert, keine Einwände. Also das war schon die erste Angst war, können die das überhaupt nutzen? Gibt es irgendwie Firewalls und so weiter, die uns stoppen werden? Und da kamen wir durch, da gab es keine Probleme. Dann hatten wir geschaut, ist das Login jetzt einfach genug? Also wir haben das Login wirklich jetzt wie Facebook oder wie Google gemacht. Also einfacher als das geht es ja gar nicht. Das hat auch funktioniert, da kamen wir problemlos rein. Und dann die Technologie, also dass das alles so weit es geht automatisiert ist, hat alles prima funktioniert. Technologisch gesehen war es ein Riesenerfolg. Also wir hatten auch keine großen Bugs gesehen. Wir haben Features natürlich, die man immer optimieren kann, das hat man immer erkannt. Und dann kam die verhaltenswissenschaftliche Seite. Wir haben da mit 3 verschiedenen Modulen gestartet. Wir wollten Kollaboration incentivisieren, wir wollten Share Knowledge incentivisieren und wir wollten den Austausch in Gruppen incentivisieren. Und das haben wir dann so gebaut, spielerisch, mit Rewards, mit allem Möglichen. Und da hat man halt gesehen, es gibt unterschiedliche Präferenzen und dass unser Spiel nicht dynamisch genug war. Also das bedeutet, am Anfang waren diese alle sehr interessiert. Alle wollten das irgendwie nutzen, alle wollten das ausprobieren, alle wollten Token verdienen. Es hat auch prima funktioniert. Und nach einer Zeit hat man dann irgendwie angefangen schon zu merken, dass da gewisse Dynamik innerhalb der Gruppen entsteht. Es gibt irgendwie ein Drittel der Gruppe, die irgendwie hardcore das jeden Tag nutzt. Das hat man wirklich gesehen. Also die haben sich da auch teilweise spezialisiert innerhalb des Spiels. Gewisse haben da wirklich deren Chance in Collaboration erkannt, die anderen haben eben Share Knowledge und so weiter. Und dann haben wir halt nach einer Zeit gemerkt, dass ein Viertel, fast bis ein Drittel irgendwie, dass wir die verloren bekommen hatten. Und da gab es irgendwie die Mitte, die hat man gesehen, die sind diesmal dabei, die muss man mitziehen, mal nicht. Und aus den ganzen drei Modulen hat man halt gesehen, dass das Thema Share Knowledge sehr gut ankam. Weil wir hatten es auch so spielerisch gestaltet, dass die Gruppe entscheidet, was Share Knowledge, was für die wertvoll ist und was nicht. Das bedeutet, wenn jemand was postet, dann sollen nicht irgendwie die Führungskräfte entscheiden, sondern die Gruppe entscheidet, war das irgendwie ein Mehrwert für die Gruppe oder nicht. Egal was es ist. Also wir haben uns gesagt, also wir werden jetzt nicht sagen, was, also ob das jetzt zielführend ist oder nicht. Und das kam richtig gut an. Also die Gruppe hat dann wirklich Leute bestraft, die irgendwie getrollt hatten. Und wir hatten es auch anonym gemacht. Das bedeutet, jeder, der irgendwas shared, man kann halt nicht sehen, wer es shared. Also wir wollten Freiheit schaffen, dass da so viel wie möglich geshared wird. Und sehr gute Kommentare oder sehr gute Posts oder sehr gute Links oder irgendwas in dieser Art, die kamen, die wurden sehr, sehr gut incentivisiert. Die Leute waren echt begeistert. Und ich kann mich erinnern, ich habe es dann irgendwie immer wieder geschaut im Hintergrund, was da passiert. Und ich war fasziniert. Ich habe am Ende, glaube ich, selber irgendwie, war ich begeistert von dem, was sie geshared hatten, die Leute an sich selber. Und da hat mir das, also das war wirklich ein großer Erfolg. Und da hat man halt bei den Rewards gemerkt, wir hatten uns da, also wir hatten ganz klar gesagt, auch wegen steuerlichen Themen, also es müssen nicht monetäre Rewards sein oder Charity, also dass man in Wohltätigkeitsorganisationen spendet. Und wir wollten in der Anfangsphase immer sicher gehen. Wir sagen, wir setzen non-monetäre Rewards, das bedeutet irgendwie, kann man irgendwie Trainings gewinnen, Seminare, irgendwelche Erlebnisse und so weiter. Und da dachten wir, okay, dadurch werden wir die Leute fassen, dass sie das in der Anfangsphase nutzen, bis wir das Spiel irgendwie entwickeln, dass da irgendwie eine Dynamik entsteht und dass das Schwierigkeitslevel sich ändert. Und das kam mäßig an. Und das Interessante war, wir haben gesagt, mach mal doch irgendwie eine Wohltätigkeitsorganisation nur beiseite, um dass es mal drin ist. Und am Ende war das irgendwie der große Kracher. Es war irgendwie der Durchbruch. Die ganze Gruppe, es ist irgendwie eine komische Dynamik entstanden. Die haben sich irgendwie...
Aber nur bei den Rewards?
Also es gab eine Dynamik sowieso bei der Nutzung. Also bei der Nutzung sowieso, die haben sich sehr, sehr stark ausgetauscht. Das hat gut funktioniert. Aber es war interessant zu sehen, was macht man jetzt mit diesem Ganzen, was da erwirtschaftet wurde? Wie nutzen sie das? Wie sehen sie das als Wert an sich selber? Und wir haben es dann einfach gemacht. Wir haben gesagt, okay, ihr könnt das für Rewards auslösen, bevor wir jetzt in komplexe Dynamik-Spiele reingehen und so weiter. Und da kam irgendwie heraus, Wohltätigkeitsorganisationen waren irgendwie das große, große Ding. Und die haben sich dann irgendwie selber incentivisiert. Das ist halt echt interessant zu sehen, was da passiert. Weil auf einmal, die haben sich abgestimmt, glaube ich. Und alle irgendwie auf eine Wohltätigkeitsorganisation haben den Spendengesetz gesetzt. Und wir haben auch sehr viele also Service-Umfragen gemacht, um zu schauen, was da passiert überhaupt in dieser ganzen Gruppe. Und bei den Rewards war das, glaube ich, das eine Thema und bei der ganzen Dynamik an sich selber, Share Knowledge und so weiter, das hat funktioniert und wir sind jetzt dahin gekommen, dass wir irgendwie das Level ändern müssen. Also das war nicht dynamisch genug für das Ganze. Und da haben wir halt, das war jetzt der nächste Schritt, was wir jetzt umsetzen, ist, dass die Dynamik sich schlagartig verändert, dass da irgendwie unerwartete Ereignisse passieren und dass die da irgendwie noch reinkommen müssen. Und wir haben auch Tests gemacht, wo wir dann gesehen hatten, Leute, die irgendwie aufgehört hatten, das zu nutzen. Und dann haben wir einfach versucht, wir als Admin-Gruppe, den zu intensivieren, haben wir einfach nur gesagt, ey, hier hast du ein paar Token, mach mal was damit, um zu schauen, was passiert. Und wir konnten die Leute auch da, also es war überraschend, also wir konnten die Leute bewegen, die hatten irgendwie das Gefühl, dass die uns, also teilweise, ich weiß nicht, also es ist schwer zu erklären, warum das so war, aber waren sie uns irgendwie schuldig oder die hatten irgendwie auf einmal gesehen, die haben auf einmal irgendwie was bekommen und dann haben sie sich auf einmal gemeldet. Und da hat man gesehen, die sind jetzt auch mit dabei. Und dann gab es halt Themen, wo man, also es war das Thema aus der Gruppe immer, die wollten teilweise wissen, mit wem sie eigentlich in der Web-App agieren. Teilweise ist es anonym, es gibt teilweise Bereiche, die nicht anonym sind. Und da haben wir jetzt unterschiedliches Feedback bekommen. Viele Leute sagen, ja, wir wollen eigentlich, dass alles offen ist, dass man halt sieht, wer was postet und so weiter, es ist halt interessanter. Und die anderen haben gesagt, ja, aber meine Privatsphäre und Offenheit, die wollen, dass es privat, noch privater wird, also dass es nicht sichtbar ist. Und da sind wir jetzt hingekommen, wo wir dann schauen müssen, wie wir das gestalten. Also da habe ich jetzt selber noch, ich nenne die mal so persönliche Interviews geführt, um zu verstehen, wie die Einzelnen denken, warum die das so sehen und so weiter. Und da müssen wir halt echt aufpassen. So, das ist auch ein Thema während des, also im Spiel, dass das ersichtlich ist, dass sehr stark das Engagement reduzieren kann mit der Privatsphäre. Und das ist jetzt so ein Optimierungspunkt, an dem wir arbeiten werden. Unsere Lösung an sich selber, wie machen wir das mit den Kosten? Also wir haben Businessmodelle, die wir gebaut hatten, wie wir das umsetzen, aber jetzt in dieser Phase gehen wir immer mit einer Fixsumme und sagen hier, mit dieser Fixsumme bringen wir das rein. Der Hauptgrund, wir gehen ja auch mit den Kosten in einen Bereich, das für die Unternehmen bezahlbar ist. Also es ist kein sechsstelliger Bereich in dieser Hinsicht, es ist kein fünfstelliger Bereich, also unter fünfstelliger Bereich, und wir sagen, okay, wir gehen da rein, aber wir wollen die Daten von euch also bekommen, wir wollen lernen, wir wollen unsere App optimieren, und wir reden auch immer mit der Führungskraft in die Hinsicht, dass wir sagen, wir wollen auch Incentives ändern, wir wollen testen an den Leuten, wenn das erlaubt ist. Also es gibt deren Privatsphäre, die fassen wir nicht an, aber wir sehen eigentlich im Netzwerk, was da passiert, und dass wir da die Möglichkeit haben, sowas zu machen. Und nicht alle Organisationen sind da natürlich über sowas willig.
Und aber ist das ein Fixum im Monat oder ist das ein...
Ja, also wir Fixum pro Jahr, weil wir haben gewisse Kosten, die wir, also wir müssen ja die ganze Infrastruktur betreiben. Und natürlich, also per Jahr, aber in der Zukunft wird es halt dann natürlich anders aussehen. Es werden auch andere Elemente kommen. Also die Idee ist, es gibt eine Fixsumme, also so etwas wie eine in Betrieb, also einmalige Kost für die Inbetriebnahme, die man bezahlen muss.
Und da gibt's genau, quasi so eine Setup-Fee.
Genau, Setup-Fee. Da wird es eine Jahresgebühr geben oder Monatsgebühr, spielt jetzt keine Rolle, wie das Unternehmen aufsetzen möchte. Und dann gehen wir halt in die Richtung, dass wir sagen, okay, wir starten mit ein paar einfachen Modulen und jedes weitere Modul ist ja Aufbau. Also das bedeutet, alles, was wir freischalten wollen, wird dann natürlich bezahlt. Das ist dann deutlich teurer. Das bedeutet, wir gehen eher in diese Richtung. Wir haben eine Basislösung, die kann man halt bekommen für Unternehmen relativ okay Preis. Und dann geht das ganze weitere, also speziell, wie bei Auto. Jedes Add-on, was man da reinbringt, wird dann natürlich teurer. Und dann kann es halt anfangen, dass man jetzt mit einfachen Themen wie Gesundheitsmanagement anfängt oder irgendwas in dieser Art. Und nach einer Zeit kommt dann irgendwie die Führungskraft und sagt, wir wollen jetzt die Sustainability irgendwas machen. Und dann natürlich wird es teurer, weil dadurch, und da verdienen wir eigentlich Geld an sich selber. Und Transaktionskosten an sich selber ist jetzt auch ein Gedanke, das machen wir auf Public Blockchains. Aber da ist die Aktivität zu gering. Also da sind wir noch nicht so weit. Da haben wir zu wenig Kunden. Also das muss deutlich wachsen, dass wir dann auf dieser zweiten Phase verdienen können, und da sind wir aber noch nicht. Also wenn deine Frage in die Richtung geht, okay, wie finanzieren wir uns? Natürlich, also es ist halt ein schwieriges Thema und Vollfinanzierung haben wir jetzt noch nicht erreicht. Also wir gehen in die Richtung, wir finanzieren uns selber.
Ja, also das heißt auch, ihr habt noch kein Kapital aufgenommen.
Noch nicht. Und wir
sind, aber ihr wollt.
Wir sind jetzt dahin gekommen, wo wir, ich hätte mal gesagt, fast gezwungen sind, Kapital aufzunehmen. Okay. Und besonders, da wir jetzt Produkte haben, die relativ gut sind, und wir brauchen Kapital, um da rauszugehen. Und das ist jetzt das Ziel, was wir verfolgen. Also wir sind jetzt auch überall, hätte ich mal gesagt, in Gesprächen. Man muss halt schauen, mit wem man was eingeht. Und wie viel Equity muss man dann abgeben und solche Geschichten. Und das ist halt so ein Thema. Und desto länger wir warten, desto mehr Kunden wir haben, desto mehr wir entwickeln, desto mehr wertvoll sind wir. Und dann ist es eigentlich immer so ein Thema, sind wir time to market irgendwie zu schnell oder zu langsam, also zu früh. Und das Gefühl, was wir jetzt das letzte Jahr hatten, war eher, dass wir vielleicht eher zu früh waren und dass deswegen das alles nicht funktioniert hat. Und jetzt kommen wir in die Phase, wo wir sagen, okay, es ist auf jeden Fall Konkurrenz da, die wird jetzt noch, das wird ein bisschen noch größer werden. Die ganzen Punktesysteme, die da irgendwie in diese Richtung gehen, die werden wahrscheinlich auch irgendwann darüber nachdenken, und dann sollte man jetzt irgendwie auf Gas drücken und in die Richtung gehen. Besonders wenn der Sportbereich kommt, da haben wir keine Wahl. Das ist ja ganz klar.
Das ist dann ganz okay, anders. Das heißt also, ihr wollt natürlich wachsen, ihr wollt Kapital aufnehmen. Ich glaube, du hast jetzt sehr detailliert beschrieben, was so innerhalb eines Produktes so alles passiert ist bei euch. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist das, was zwischen dem Onboarding passiert und dem ersten Gespräch. Denn ich glaube nicht, dass du ein Gespräch mit jemandem führst und der sagt sofort, alles klar, machen wir. Hier sind 6.000 Euro, let's go. Ich glaube nicht, dass es so passiert. Und das heißt also, alleine da bis dahin, weil du hast gesagt, du zeigst das Produkt. Das ist ja für mich ein Demo-Call.
Ja, klar.
Und dann wird es ja am Ende nochmal einen Sales-Pitch geben, wo dann auch der Kunde sagt, alles klar, das kann ich mir so vorstellen, das machen wir jetzt so. Also wie sieht dieser Prozess dort aus? Weil der erste Call, den du ja hast, ist, du zeigst ihm ja etwas. Und was ist zwischen Onboarding des Kunden? Weil im Onboarding hat er ja schon gesagt, alles klar, wir machen das für den und den Preis. Was passiert da? Gibt es da nochmal ein zweites, drittes Gespräch? Oder wie sieht das da so klassisch bei euch aus?
Also es war eigentlich nie ein Gespräch, es waren immer mehrere Gespräche, weil im Endeffekt sind die Organisationen immer so gestrickt, die sagen immer, wir kommen zurück, wir müssen mit denen einreden oder mit denen einreden. Irgendwie die Entscheidung wird nicht von einer Person getroffen. Und es fängt eigentlich immer, also am Anfang gibt es sehr viel E-Mail-Verkehr, bis man überhaupt den Call aufbaut, weil die haben immer am Anfang Bedenken, also es kommen immer Fragen, die verstehen das nicht und so weiter. Und wir drängen sie dann, also wir versuchen dann irgendwie die Bedenken, also Anfangsbedenken, die sie da setzen, wegzunehmen, dass die uns da irgendwie gleich rauscutten. Und dann, wenn wir in den Call reinkommen, wir gehen dann ins Gespräch, wir klären, was das ist, und wir gehen dann gleich offen auf die zu und sagen, also es wird Workshops geben, wir werden das auf eure Organisation anpassen. Wir werden in diese Richtung gehen, schaut, was wir jetzt hier haben, das wird sich umändern, das wird so aussehen und so aussehen und so aussehen. Und da kommen halt sehr viele Fragen von deren Seiten. Das sind sehr, sehr viele Fragen. Das ist nicht nur irgendwie vom Konzept her, sondern auch vom Konzept von der Technologie her. Warum diese Technologie? Was bedeutet das dann mit den ganzen internen Regeln im Unternehmen und so weiter? Und dann kommt immer so ein Thema, ja, also die wollen eigentlich das gleich umsonst haben. Das ist immer irgendwie so der Ansatz. Und dann argumentieren wir halt, warum das halt nicht geht und so weiter. Und wir versuchen dann zu erklären, was ist der Mehrwert, den sie erreichen werden und was schafft man dadurch. Und bis jetzt war es eigentlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, immer der Fall gewesen, die Leute, die wir gesprochen hatten, es waren immer so, also ich würde das Wort Innovationsmanager nicht nennen, aber es waren Leute, die sich irgendwie die Interesse an neuer Technologie hatten. Und es gab halt Leute, die waren irgendwie an Blockchain interessiert. Das war halt für die spannend und die wollten das verstehen. Die wollten irgendwas mal ausprobieren. Und die dachten sich, ja, okay, lass mich mal das ausprobieren. Und dann schauen sie sich das an, finden sie dann irgendwie spannend. Und dann wollen sie da einfach reingehen. Und es gibt dann auch viele Unternehmen, die sind halt in der Situation, die haben irgendwie Budgets für neue Technologien. Also die Digitalisierung ist irgendwie das große Stichwort. Die müssen alles Mögliche ausprobieren. Und dann ist auch eine der Lösungen von uns, die sie irgendwie rein, also die in die Richtung reinpasst. Und da gibt es immer diesen einen, der Entscheider, der findet es cool, der denkt sich, okay, also das kann man mal machen. Die Kosten sind vertretbar, lass uns mal das machen. Und da geht man immer irgendwie klein. Und es war immer irgendwie, man muss schon irgendwie diesen einen finden, der irgendwie interesseshalber da was hat. Und es gibt immer einen zweiten Fall. Es gibt Leute, die wollen sich. Also es war zumindest die Erkenntnis von jetzt, die wollen sich innerhalb von deren Unternehmen irgendwie dadurch profilieren. Die haben was Neues reingebracht, die sind innovativ, die gehen neue Wege rein und so weiter. Und es muss schon einen solchen geben, der irgendwie das antreibt, sonst wird es halt, also
Schwierig.
ja, schwierig, genau.
Ja, kann ich verstehen. Den Menschen gibt es ja auch immer. Ich glaube, dazu die offizielle Stelle heißt wirklich Innovationsmanager. Habe ich schon ziemlich oft gelesen, in Jobbeschreibungen auf LinkedIn. Aber das, was ja wirklich interessant ist, sind die Touchpoints, die du hast. Denn du hast was ganz Wichtiges gesagt. Der am Ende entscheidet, ist gar nicht der, also das hast du jetzt nicht direkt so gesagt, aber es wird so sein, der am Ende entscheidet, das Ding zu kaufen, wird nicht der sein, der es benutzt bei euch.
Ja, genau. Das
Das heißt
definitiv.
also, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Denn dem du das zeigst, der es entscheidet zu kaufen, dem musst du vielleicht ganz anders darstellen, weil er ein ganz anderes Verständnis hat, das Teil zu benutzen. Denn du musst ihm klar machen, dass es gar nicht für ihn ist, sondern für jemand anderen ist. Und das heißt, du musst für eine zweite Person mitdenken, Minimum. Das heißt, du führst eigentlich einen Sales Call über drei Ecken. So, ja. Das haben wir schon mal angesprochen bei ganz vielen Folgen hier, dass das nicht so einfach ist, denn du musst jemanden, zusätzlich musst du nicht nur ihm erklären, was es ihm bringt, sondern du musst ihm auch noch erklären, was es ihm, was es seinen weiteren Mitarbeitern, sage ich jetzt einfach mal, bringt, ja? Das ist nicht so einfach. Das hat damit zu tun, dass es mehrere Sales Calls gibt. Und das hat damit zu tun, was du ganz am Anfang angesprochen hast, ist das Thema Customer Journey, User Experience wichtiger oder das Thema Privacy? Denn Privacy interessiert den, der es kauft, und User Experience den, der es nutzt. So, am Ende des Tages ist es schwierig, das zu entscheiden, denn ihr habt euch am Anfang dafür entschieden, es den Leuten zurecht zu machen, die es kaufen, nämlich Privacy. Damit auch Cashflow fließt, was auch irgendwie sinnig macht, weil sonst könnt ihr es nicht machen. Dann habt ihr aber rausgefunden, dass eigentlich wichtiger ist, demjenigen das zu liefern, der es auch nutzt, weil ihr dann festgestellt habt, dass dann, selbst wenn er es gekauft hat, der Nutzer dann sagt, er kommt damit nicht klar, dass das Produkt dann auch beim Entscheider wieder landet, der dann sagt, ja, da macht es keinen Sinn. Also wird das Projekt dann eingestampft. Das heißt also, das ist ja das genau das, was ich meinte, was so wertvoll ist für jemanden herauszufinden. Wie läuft sowas ab? Wie habt ihr das gemacht? Und wie sah der Prozess am Ende des Tages bei euch dabei aus? Und das hast du jetzt gerade gesagt. Das heißt, du führst ja nicht nur einen Call.
Mehrere.
Sondern in den meisten Fällen mehreren. Hast auch noch mehrere Gatekeeper. Das heißt, der Sales Circle, bis es zum Abschluss kommt, ist bei euch viel länger.
Ja.
Was dadurch wieder zur Folge trägt, dass ihr auch viel mehr kostet, weil es besser einkalkuliert werden muss. Und was dazu auch langfristig führt, dass ihr Investment braucht, weil ihr längere Sales Cycle habt, um euch zu monetarisieren. So, um das jetzt einfach mal umfassend zu sagen. Jetzt würde mich noch interessieren, was macht ihr denn, wenn ihr mit jemandem spricht im Erstgespräch, der gar nicht der richtige Entscheider ist? Wie erklärt ihr dem das denn wie erklärt ihr jemandem so etwas im Unterschied zu jemandem, der bei euch sitzt, der Entscheider ist? Gibt es dort riesen Unterschiede? Wenn ja, welche?
Also, es kann sein, dass wir die falsche Gruppe ansprechen, weil das, wie du es jetzt beschrieben hast, du hast es so auf den Punkt gebracht. Und zwar, es gibt immer diesen einen Entscheider, den interessiert, was bringst du für die Organisation? Und es ist in vielen Fällen gar nicht dieser eine, den das interessiert, mit dem wir irgendwie ins Gespräch kommen. Und der ist vielleicht der Nutzer davon. Oder der interessiert sich vielleicht gar nicht dafür, was bringt es für Organisation, sondern der hat irgendwie seine internen Ziele in dieser Organisation an sich selber. Und dann ist es ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Also das Thema ist halt, wie kommt man, eigentlich ist es eher ein Thema, wie kommt man von denen auf den richtigen? Wie findet man den raus? Und wie schafft man es, dass er uns dahin bringt, aber dass er da was davon hat? Und da geht es eigentlich immer in die Richtung, dass wir dann sagen, okay, bis jetzt haben wir es so versucht, also dass wir sagen, okay, du bist dann irgendwie der mitverantwortliche Treiber von dieser Lösung, unabhängig davon, was es da ist. Und du müsstest uns irgendwie dahin bringen. Also wir erzählen, wohin wir hinwollen, und sagen, dass er irgendwie der Pate von diesem Projekt in der Organisation ist. Also dadurch geben wir das Gefühl der Profilation an sich selber. Also es ist auch nicht Kosten an sich selber getrieben, sondern es reicht ja aus, dass er uns dahin bringt. Es reicht ja aus, wenn es ein User ist, dass er uns zu seiner Führungskraft bringt, die das entscheidet, wie man das umsetzt. Das reicht ja schon aus. Man muss, und dann, wenn wir den einholen, dann machen wir das auch immer in der Kommunikation so, dass wir ihn irgendwann mithalten, dass er immer mitläuft, dass er irgendwie ein persönliches Interesse an diesem Projekt hat. Das bedeutet, der soll das Gefühl haben, das ist ein Projekt, das ist eigentlich unsere einzige Chance, die wir überhaupt haben. Sonst, wenn wir den verlieren, dann wird es halt schwierig. Also wenn er uns die Namen nicht gibt, also wir fragen und so weiter, aber das muss schon von seiner Seite kommen und er muss es irgendwie treiben. Und das haben wir bis jetzt eigentlich so gemacht. Einen anderen Weg, das ist schwer in dieser Phase, weil es sind unterschiedliche Gruppen, der muss uns einfach dahin bringen, sonst wird es nicht funktionieren. Es muss schon von seiner Seite Offenheit geben. Und das Einzige, was wir halt wirklich anbieten, ist diese Profilierung, dass er irgendwie der Treiber des Projektes ist oder informeller Treiber des Projektes.
Also ihr nehmt, das ist ziemlich smart, so machen wir es ganz oft bei Kooperationspartnern, ihr nehmt denjenigen raus und geht über das Vertrauen, das derjenige schon bei seinem Vorgesetzten hat. quasi, wenn es der Vorgesetzte ist oder es ist halt irgendein Kontakt, wer auch immer, weil er kennt ihn halt einfach schon. Ne?
Ja.
Ziemlich coole Idee. Wenn ich länger drüber nachdenke, fällt mir vielleicht noch ein anderer Weg ein. Jetzt würde ich so gerne Richtung Abschluss kommen. Mich würde jetzt noch interessieren, bei vielen Leuten, mit denen ihr spricht, wie sieht denn so die Rate aus zu den Leuten, die wirklich verstehen und sagen, boah, das ist interessant, und den Leuten, die das auch tatsächlich bei euch kaufen? Das heißt also, wie viele Leute sind, mit wie vielen Leuten spricht ihr so im Durchschnitt? Und wie viele Leute sagen dann am Ende wirklich, Mario, ey, das ist mega geil, lass uns das machen, und legen auch Kohle auf den Tisch, um das mal so auszudrücken?
Es ist immer irgendwie die erste Person, die sich begeistert für das Ganze, die man ansieht. Mhm. Die ist oftmals sehr daran interessiert, was der Use Case ist, was es für die Organisation bringt. Und dann kommt die zweite Person und die bewertet es dann irgendwie immer so, ja, soll man das machen?
Stoppt es schon mal ein bisschen, ne?
Ja, genau, soll man das machen? Und die zweite Person ist also ganz ehrlich immer skeptisch irgendwie. Und der ist halt immer der Entscheider. Dann gibt es halt Fälle, wo der sagt, okay, lass uns mal machen. Und dann gibt es irgendwie eine Startversion, aber die alle setzen irgendwie Bedingungen auf die User. Wir müssen es in diese Demos reinbringen und die User müssen, also nach diesen Workshops, müssen sagen, dass sie das mitmachen wollen. Und diese ganze Geschichte mit den Usern ist dann natürlich was ganz anderes, weil da müssen wir denen erzählen, was für die da drin ist. Warum soll man das machen? Weil die interessiert es eigentlich gar nicht, was die Organisationsziele sind, sondern die interessiert es, warum machen wir das? Was ist der Mehrwert für uns? Warum sollen wir das machen? Und da ist dieser Gamification-Ansatz sehr wichtig. Mhm. Und normalerweise ist es dann immer so, der eine sagt, ja, okay, lass uns mal machen. Also der erlaubt uns zumindest, dass wir in den Workshop reingehen, dass wir mit denen reden und dass wir irgendwie einen kleinen...
Kostet der Workshop schon was?
Nein, also ja, kostet, aber einen Tag, okay. Und da gibt's eine Fixsumme. Also es ist auch nicht viel an sich selber.
Okay.
Das ist dann wirklich...
Aber er kostet was, das ist wichtig zu wissen.
Ja.
Er kostet was.
Ja.
Was kostet er, ungefähr dreistellig oder schon vierstellig schon?
Vierstellig. Also es geht schon in den vierstelligen Bereich, weil wir haben, also, okay. Du musst ja schauen, wir haben Professoren hier. Also die...
Ich verstehe das ja. Ich will nur den Rahmen schaffen, dass die Leute das verstehen, weil dass jemand sagt, okay, wir machen den Workshop schon mal, zeigt eine höhere Bereitschaft dazu, vielleicht auch später alles zu nehmen in Form von, ey, mach mal die Points für uns etc., weil es halt trotzdem vierstellig kostet. Das will ich einfach nur damit sagen.
Genau, das ist vielleicht das unfair advantage von uns, dass wir halt Professoren haben und jeder, der irgendwie so einen reinholt in die Organisation, der ist ja automatisch, also safe, der wird automatisch, der wird ja teilweise irgendwie positiv gesehen, dass überhaupt so jemand reingebracht hat. Und wir kooperieren ja auch mit dem GFO-Institut diesbezüglich. Und also wir kommen in den Workshop, der wird das dann erzählen und dann gibt's immer in der zweiten Runde, komme ich dann mit meiner Web-App und so weiter, wir starten das und dann geht's halt los und dann gibt's irgendwie einen Piloten, das dauert irgendwie einen Monat, das Onboarding und das Ganze, dass man das testet und da gibt's irgendwie vereinbarte Summe, wo wir das testen. Das war eigentlich bis jetzt immer so der Fall gewesen. Und genau, also jetzt die weitere Monetisierung, das kommt irgendwie dann in der Zukunft. Wir haben klare Ideen, aber die Anzahl der Users ist nicht groß genug, dass wir das durchsetzen können.
Okay, aber es ist ja schon so, dass, also einfach als simples Beispiel, du hast jetzt gesagt, ihr habt so unter 10 Kunden. Mit wie vielen Leuten habt ihr generell über so Projekte gesprochen? Im Vergleich jetzt dazu, um so ein bisschen zu verstehen, wie kommt das Produkt an? Also habt ihr dafür, um auf die unter 10 Kunden zu kommen, sagen wir jetzt einfach beispielsweise, es sind 8, musstet ihr da mit 50 Leuten reden oder mit 100 Leuten? Also in welcher Sphäre bewegen wir uns?
Nee, weniger. Also weniger. Also ich muss nochmal erwähnen, es ist aus dem persönlichen Netzwerk gekommen und aufgrund dessen, dass es aus dem persönlichen Netzwerk gekommen ist, war irgendwie am Anfang immer irgendwie ein gewisses Interesse da. Also das, was ich halt gesehen hatte und was ich auch mit unseren Sales Guys gesprochen hatte, mit den Professoren und so weiter. Das Schwierigste war eigentlich immer dieser Erst, also wenn man das anspricht. Und der eine sagt gleich, ja, ich habe kein Interesse. Und da gibt es viele dieser Art, die sagen, ja, also nee, das ist nicht unser Thema. Also wenn man das so rechnet, dann ist vielleicht die Rate also unter 50% mit Sicherheit, unter 30%. Also das Thema ist halt eher, wenn wir dann wirklich ins Gespräch mit denen gehen, dann ist es was anderes. Dann ist die Rate sehr, sehr hoch. Das Wichtigste ist einfach, dass der Kontakt dann zu mir kommt, dass man es dahin bringt, dass ich jetzt mit ihnen rede über die Lösung, weil dann haben wir ihn. Das ist schon fast, bis jetzt war es eigentlich immer der Fall gewesen, wir haben ihn größtenteils bekommen. Es war immer, es gab wenige Fälle, wo es nicht geklappt hatte, das war immer das Thema Betriebsrat gewesen, aber in den meisten Fällen hat es funktioniert. Aber das Thema, dieses ganze Cold Call und so weiter, das hat schon ein bisschen, also ich hätte mal gesagt, es ist nicht, dass unsere Sales Guys, dass unser Team nichts zu tun hat. Also wir sind zu acht und wir haben Leute, die sich mit Sales, also vier Leute, die sich nur mit Sales beschäftigen und es ist nicht, dass sie nichts zu tun haben. Also da wird viel angesprochen. Man muss auch fairerweise sagen, es gibt auch Organisationen, die vielleicht zu groß für uns sind, aktuell, und wo wir uns auch nicht reinwagen, da reinzugehen. Und die wollen wir dann später ansprechen, wenn wir gewisse Sachen schon geklärt hatten, dass wir die, also weil die Chance wirklich sehr hoch ist, dass wir da reinkommen. Und wir wollen das nicht verbrennen, wenn wir nicht bereit dafür sind. Und dann ist es.
Nee, verstehe ich.
Ja, genau.
Ja. Mir geht es eher, und das ist mir halt wichtig, dass man so ein bisschen versteht, ey, wie ist man denn dazu gekommen? Mit wie vielen Leuten musste man denn ungefähr sprechen, um auf 5 Kunden zu kommen?
Auf 5, also.
Oder auf 10, oder wenn es halt 10 sind, dann sind es halt 10. Ich weiß ja nicht,
ja,
ich
kenne also,
die genaue Zahl nicht, ne? Und das ist einfach nur wichtig, weil es gibt halt einen deutlichen Unterschied. Angenommen, ihr habt mit 15 Leuten geredet.
Dann mehr.
Ist das halt wichtig, zu verstehen, wie viele Kunden sind dabei rausgekommen? Also wie ist der Weg, den ihr wirklich in der Praxis umgesetzt habt? Ist der gut so gewesen? Das ist ja auch quasi ein Revue passieren lassen für dich jetzt in dem Fall, ne? Und das meine ich halt, das ist halt so ungefähr wichtig zu verstehen, wenn ihr beispielsweise 8 Kunden habt, was ich nicht weiß, mit wie vielen Leuten habt ihr ungefähr geredet, um auf diese 8 Leute zu kommen? Weil wir wissen ja schon, es hat ein Jahr gedauert. So. Und deswegen kann man sich dann mehr daraus denken.
Ja, also 20, 30, vielleicht sogar noch mehr. Also das Thema war ja auch, man muss auch fairerweise sagen, unsere Lösung, unser Konzept hat sich ja weiterentwickelt. Also das, was wir am Anfang...
Das kommt auch noch dazu.
Genau.
Ja, das ist völlig verständlich. Ja. Und das Produkt entwickelt sich dauerhaft weiter. Und das ist klar. Und man sagt ja auch, 20 Leute, mit denen man angefangen hat. Und dann werdet ihr ja nicht nur 1 oder 2 Gespräche geführt haben, sondern wahrscheinlich sogar vielleicht sogar 3 oder 4. Das heißt, overall, wenn man das so möchte, hat man dann 80 oder 100 Gespräche geführt, um darauf zu kommen. Aber angegangen ist man dafür 20 Leute zum Beispiel. Ne? Und das ist das Entscheidende.
Ja, und du musst es auch noch verstehen. Da sind dann irgendwie 20 bis 30 Leute, mit denen vielleicht die aus unserer Organisation sehr lange zu tun hatten. Die kennen sich sehr gut und so weiter. Bist dann die überzeugt. Aber wenn das jetzt wirklich Cold Call wäre, würde mich gar nicht überraschen, wenn die Zahl irgendwie 100, 150, 200 wäre.
Ja, genau. Deswegen frage ich.
Ja.
Genau deswegen
frage ich. Also das muss man schon erwähnen, es ist kein Cold Call, es ist wirklich mit Leuten, die eigentlich immer kennen, es ist immer sehr viel Vertrauen da. Eine gewisse Aufnahme gegenüber der anderen Person ist immer da und die dann zu überzeugen, ist halt unsere Aufgabe. Cold Call ist halt eine ganz andere Geschichte. Das ist ganz andere Dimension.
Genau, und ich glaube, darüber können wir dann die nächste Episode machen, wenn ihr quasi erstens vielleicht Kapital hoffentlich eingesammelt habt, um noch mehr Cold Calls und noch mehr Kunden onzuboarden oder eventuell noch andere Sachen gemacht habt. Mir würden da viele Sachen auf jeden Fall einfallen, die ich mal machen könnte. Aber das packen wir in eine andere Folge, denn, lieber Mario, wir sind bei 55 Minuten. Oh. So schnell geht das. Fällt den meisten Leuten wenig auf. Aber an der Stelle wollte ich mich schon mal sehr bei dir bedanken für diese außergewöhnlich tolle Folge. Und schon mal sagen, falls da draußen natürlich jemand ist, der irgendwie Kontakt zu Mario aufbauen möchte, das interessant findet, was sie machen, findet man natürlich alles in den Shownotes zu Mario und Chaincentive. In den Shownotes, Mario erreicht man sehr gut auf LinkedIn.
Ja.
Und ansonsten würde ich mich jetzt quasi rausziehen mit einer letzten Frage an dich und dir das letzte Wort dann auch nämlich überlassen. Und noch einen Appell an den Zuhörer. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns doch bitte eine Bewertung da. Das ist echt wichtig für den Podcast. Wir sind mittlerweile wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, bei ungefähr 80 Folgen innerhalb einem Jahr und 2 Monaten. Das heißt, wir bringen 2 Folgen die Woche raus, was unglaublich viel Arbeit ist. Deswegen wäre eine Bewertung echt super cool. Ich lasse dir jetzt das letzte Wort, Mario, mit der Frage, was steht dieses Jahr, das letzte Quartal noch bei Chaincentive an? Und genau, lass dir das letzte Wort. Bis zur nächsten Episode. Dein Pascal. Ciao.
Vielen Dank, Pascal. Also Chaincentive hat sich bis jetzt sehr gut bewährt in dem Bereich Bildung und Organisation. Und das große Ziel, was wir jetzt bis Ende des Jahres haben, ist Sport. Hoffentlich hört man von Chainsentif irgendwo und Chainsentif wird sehr stark in den Bereich Public Blockchains reingehen. Und dann kann man, also für alle Blockchain-Experten, dann kann man auch Chainsentif-spezifische Komponenten auch, also durch Etherscan und so weiter, sehr gut besichtigen. Es kommt alles dran. Also bleibt getuned und folgt uns auf LinkedIn. Trump.